basketbol lan. Bruno, ich schlag den Ball lang.
Bruder, schlag den Ball lang. Herzlich willkommen mit und bei wieder einer neuen Folge Langer Hafer Podcast. Und auch wieder dabei mein Dickerchen. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da bin. Leicht verletzt. Hab leider mir am Montag ein bisschen so eine Wadenzerrung zugezogen. Ja, letzter Sprint, nochmal richtig rein. Und dann hat es vorher schon so leicht gezwickt. Kennst du das? Wenn das so ein bisschen.
Ja, aber ich glaube, bei dir war es so der letzte Sprint Richtung Klo, oder? Sei ehrlich. Hat wieder dein Leben gedrückt?
Das ist deine Geschichte, das kannst du mir nicht aufschwatzen. aber damit hat es nichts zu tun. Das war dann wirklich so ein bisschen, ich habe die Werte schon ganz leicht gemerkt, aber dann war halt nicht genug, um aufzuhören. Und dann der letzte Sprint, dann haben wir auch gleich aufgehört. Weißt du ja, wenn der beste Spieler ausfällt, dann hörst du
ja,
auf.
Ja, ist ja richtig. Ja?
Und dementsprechend dann
wenn
auch
Don Kroos richtig, quasi
folgerichtig beendet dann. Ja,
absolut. Ja, Mann. Das ist schade. Erstmal gute Besserung dafür. Es ist aber schön, dass du mir immer dumme Sprüche drückst, wenn ich mich mal verletze. Was ja auch relativ
häufiger passiert.
Ja? Digga, weil ich auch mehr Einsatz habe. Verstehst du? Du sitzt halt immer nur hinten rum. Wenn du Ball kriegst, schiebst du mir weiter. Und ich gehe halt voll rein, energisch, 100%, so wie ein kleiner Lausitzer Junge. Aber für mich alles, da gibt es immer nur Ball oder Mann, Junge. Verstehst du?
Ja, meistens dann nichts von beiden, ja.
Ja, oder aber doch, da fragen wir Patrick, der wird dir was anderes
manchmal sagen. Manchmal auch Knöchel vom Gegenspieler, ja, stimmt wohl. Ah. Ja, ansonsten, wie hast du denn das Wochenende überstanden? Wir haben uns ja zweimal gesehen, ich bin ganz fertig davon, also zweimal trage ich dich nicht und ich habe echt den Sonntag, Sonntag und den Montag ganz schön zu kämpfen gehabt mit mir, aber
Weil da die Sehnsucht reinschlug bei dir, ne? Du hast erstmal gemerkt, was dir wieder gefehlt hat in den letzten Wochen. Da hast du mich zweimal in deiner Nähe so und dann kriegst du halt auch direkt wieder Frühlingsgefühle im Herbst. So wie so ein langes Wochenende fühlte sich das nicht an. Freitag frei, denkst du ja auch geil, schönen Tag mehr. Aber wenn du dann abends saufen gehst und es war noch nicht mal dolle gesoffen, das war eigentlich echt human und übersichtlich, bist du schon ziemlich im Eimer. Ich war auch, glaube ich, nicht vor 2:30 jeweils im Bett, wenn das überhaupt reicht. Boah, und das habe ich gemerkt. Ich habe Samstag bis 13 Uhr gepennt.
Ja, ich war Samstag um 11 schon am Stadion.
Ist ja richtig. Und konntest du gleich direkt feiern und weiter trinken, ne? Damit der Pegel halt aufrecht bleibt.
So nämlich. Aber ich habe das gemerkt, ey. Ich bin da rumgewandelt wie ein Zombie den ganzen Tag. Ja. Wäre nicht, um das gleich mal die Brücke zu schlagen zum aktuellen Thema. Wir hatten ja letzte Woche schon angeteasert, wir wollen mal ein bisschen mehr über Bayern München reden und auch Borussia Dortmund. Die Bayern sind ja mit einem Startrekord in die Saison reinmarschiert. Nach dem ersten Spiel, das 6-0 gegen Leipzig, hatten wir schon mal angekündigt. Ansonsten haut es uns eben nicht so um, wenn Bayern mal mit 3 oder 4 Toren Vorsprung gewinnt. Aber in Summe muss man sagen, eine Differenz von +22, 18 Punkte nach 6 Spielen, schon wieder 4 Punkte vor dem Tabellenzweiten. Eine, ja, man muss auch sagen, in der Art und Weise Leistung, wie sie lange dann in der Dominanz und in der Überlegenheit nicht mehr da gewesen ist. Und deswegen finde ich, müssen wir definitiv jetzt mal und vor allem nach dem Topspiel gegen Frankfurt, der erste nach Leipzig richtig ernstzunehmende Gegner, mal auf diese Mannschaft gucken.
Die Mannschaft von der Leistung ist schon wieder geisteskrank, ne? Ersten 10 Pflichtspiele gewonnen, alle wirklich super klar. Da war nichts dabei, wo du sagen könntest, das war irgendwie dieses Bayern-Dusel. Das gibt es ja auch, glaube ich, ein paar Jahre schon nicht mehr. Du hast gegen Chelsea gewonnen in der Champions League, ziemlich dominant. Du hast jetzt Frankfurt auswärts hart wegdominiert. Ich weiß jetzt nicht, was noch kommen soll. Vincent Kompany schlägt hier gerade richtig ein. Und wenn man überlegt, irgendwie, das war die 8. oder die 12. Wahl gewesen damals als Trainer. Und jetzt fährt er hier so auf. Du hast zwar relativ schmalen Kader, aber ich finde, qualitativ ist der besser als die letzten Jahre. Und das fruchtet hier gerade. Also das könnte schon wieder eine richtig langweilige Saison werden. Ich könnte mir schon vorstellen, wir können im Januar, Anfang Januar, erste Folge, Neujahr, herzlichen Glückwunsch Bayern zur Meisterschaft oder so, wenn es so weitergeht.
Ja, sieht ein bisschen so aus, muss man sagen. Also ich hatte ja Anfang der Saison den Hot Take gehabt, dass Vincent Kompany die Saison nicht überlebt. Hab damals aber auch schon begründet, das ist jetzt nicht, weil sie in der Bundesliga so schlecht sein werden, sondern weil du eben als Bayern-Trainer meistens aufgrund der Ergebnisse in der Champions League entlassen wirst. So war das ja bei den letzten Trainern auch. Die haben ja auch in der Bundesliga keine schlechten Leistungen abgeliefert, sind ja auch Meister geworden. Kompany selbst ist letztes Jahr, also vorletztes Jahr, nee, das war, sind sie vorletztes Jahr noch, war das noch Tuchel oder war das schon Kompanys, das war Kompanys erstes Halbjahr, ne?
Ja, das war Kompanys erstes Halbjahr.
Der ist jetzt schon anderthalb Jahre da fast, ne?
Ja, das ist jetzt seine zweite vollständige Saison.
Die er jetzt reingeht, ja.
Die er jetzt reingeht, genau.
Ja, und ich sag ja, also für mich ist, und das sagst du ja auch, der Kader ist, wenn überhaupt, der Kasus Knacktus. Und dann hast du halt irgendwann, also wenn die Crunch-Time kommt, im März ungefähr, und dann kommen die harten Champions-League-Spiele, also nicht Paphos aus Zypern, sondern weißt du, wo halt so Leute spielen wie Lukasen und Zunic, die vor zwei Jahren noch bei Hertha waren.
Naja, das ist halt so eine Wochenend-Kicker-Truppe gewesen.
Ja. So gefühlt, ja. Also im Verhältnis zu auf jeden Fall, oder auf Champions-League-Verhältnisse definitiv. Und wenn dann wirklich die Kracherspiele kommen und wenn du dann ein paar Verletzte hast, und da reden wir halt von Leistungsträgern, wie ein Leimer, über den wir übrigens mal reden müssen, dass der extrem krass ist. Ja? Manche vergleichen ihn mit Philipp Lahm, aber der kann halt echt viel. Ne? Also der verliert kaum Ball, der kann im Mittelfeld spielen, mit dem kannst du kombinieren. Das kann ja die Linie hoch und runter rennt, aber ist halt einer, mit dem du fast alles machen kannst. Also das ist einer der absoluten Eckpfeiler. Ein Leimer, ein Kimmich, ein Kane, ein Olise oder mittlerweile finde ich auch Jonathan Tah, der sich extrem gut eingefügt hat in diese Mannschaft. Wenn da mal zwei, drei von verletzt sind, dann kann es schon mal eng werden. Dann hast du auf der Bank eben einen Bischof, einen Karl, die dann eben nicht mehr dieses ganz, ganz, ganz hohe Niveau mitbringen. Und darüber kann es dann sein, dass da der Muttermann stocken gerät, dass dann vielleicht auch der ein oder andere mal überspielt ist und mal ein kleines Leistungsloch fällt. Und wenn du dann eben in der Champions League nicht vielleicht durch die Top 8 kommst, sondern durch die Top 16 musst oder aber im Achtelfinale, Viertelfinale dann einen starken Gegner hast und wieder ausscheidest, dann ist das vielleicht in Summe für Bayerns Ansprüche dann zu wenig, wenn du nur noch ins Viertelfinale kommst, ne? Natürlich immer ein bisschen gepaart mit den Leistungen in Liga und Pokal. Im Pokal haben sie sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Auch Kompany,
ich würde gerade sagen, das ist irgendwie nicht mehr der Wettbewerb vom FC Bayern,
der Pokal. Aber auch da ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis das wieder wird. Ne?
Ja, und
wenn du jetzt so eine Serie hast, ich glaube 5 Jahre nicht mehr im Pokalfinale gewesen, dann hast du auch als Spieler mal wieder Bock, das zu erreichen. Und das ist das Einzige, wie sie sich schlagen können. Aber glaubst du, dass das reicht, um auch in der Bundesliga geschlagen zu werden?
In der Bundesliga reicht das definitiv nicht. Aber ich glaube, du hast gerade so ein paar Faktoren genannt, auf die müsste man eigentlich mal eingehen, weil was ist die große Veränderung dieses Jahr? Das ist jetzt das erste Mal, und das muss man jetzt schon in dieser frühen Saison sagen, dass man regelmäßig junge Talente einwechselt. Damit hat man sich ja immer ein bisschen zurückgehalten in den letzten Jahren. War auch übrigens auch immer eine große Kritik beim FC Bayern. Man beschwert sich, man kommt nicht aus der Jugend, wie der letzte war gefühlt Philipp Lahm gewesen.
Naja, Musiala.
Oder Musiala dann noch, obwohl man den ja auch von Chelsea geholt hat und da ja auch eine große Ausbildung genossen hat. Gut, jetzt würde mir jeder Bayern-Fan wahrscheinlich widersprechen, aber ist auch egal.
Ja, und dann, Müller war auch noch, aber ist ja egal, ich weiß ja, was du meinst.
Genau,
ne?
da so, kommt so halt nicht viel,
die Durchlässigkeit nicht.
Weil man halt immer die großen Player eingewechselt hat, und das ist halt auch anders. Dieses Jahr fängst du an, relativ zeitig im Spiel, weil es halt auch leider dann relativ zeitig auch immer schon sehr nach Sieg aussieht oder du führst halt irgendwie schon 3-0, die Talente reinzuwechseln. Und das ist eine Veränderung. Das führt aber auch dazu, dass du deine Leistungsträger mehr schonst, ne? Und gerade wenn du halt einen schmalen Kader hast und du schaffst es halt eher, sie vom Platz zu nehmen, schonst du sie für die wichtigen Spiele und kommst damit halt länger vielleicht über die Saison verletzungsfrei über die Saison oder halt zumindest nicht, dass man überspielt ist, wie du es auch gerade erwähnt hast. Das sehe ich halt so einen kleinen Gamechanger an, weil wenn du diese drei Talente immer zu bestimmten Zeitpunkten reinbringst, das reicht für diese Bundesliga. Meistens steht es 3-0, dann kann er noch eine halbe Stunde kicken. Das ist ein Spieler, der hat auch keine Ansprüche, dass er sagt, ich will von Anfang an spielen. Somit wird er auch immer schön auf der Bank sitzen und die Klappe halten. Das hast du letztes Jahr nicht gehabt. Da sitzen Coman und Sané, haben teilweise, Coman klammer ich da mal aus, haben keine Leistung gebracht, aber haben halt das Selbstverständnis gehabt, die wollen spielen. Sowas hast du jetzt abgegeben und jetzt hast du da so einen Karl, Bischof und wie sie alle heißen, zu sitzen, und die halten die Klappe und freuen sich, dass sie überhaupt einen Einsatz bekommen.
Ja, also das Prinzip ist genau das Richtige. Ja, also ich mag es ja auch, diese Idee dahinter. Ich habe eine starke Truppe, ich habe vielleicht 15, 16 Mann, die echt gut sind, und dann den Rest fülle ich mit Talenten auf. Und das funktioniert, wie du auch schon erwähnt hast, in der Bundesliga ganz gut, weil die Starter gut genug sind. Und wenn du dann die anderen reinbringst und die und den Spielpraxis geben kannst und auch so Zeit, sich zu entwickeln, dann kann natürlich was passieren, dass sie sich über die Saison dahin entwickeln, dass das echt auch Stützen sind für den Kader, dass sie also auch individuell so gut sind, dass sie mal halt Matchwinner sind oder so, weißt du? Und dann kannst du natürlich sagen, okay, es ist einfacher, die jetzt reinzubringen, wo der Kader so dünn ist, als wenn du, was du ja auch letztes gerade gesagt hast, bei 25 Mann immer die gestandenen Spieler vorziehst, damit du diese Teamchemie und die Kaderhygiene so ein bisschen beibehältst. Ja. Aber so, und dann kann natürlich ein Karl jetzt über diese Kurzeinsätze sich eventuell mit guten Leistungen auch mal beweisen, dass er mal mehr bekommt. Die Frage ist halt, reicht das, wenn du halt dann Karl in der Champions League vielleicht für eine Verletzung in der 35. Minute irgendwie für ein, ich sag jetzt einfach mal Kimmich oder so bringen musst, weißt du? So, ist es dann auch schon, oder sagst du dann, ey, scheiße, hätten wir uns nicht jetzt mal lieber einen 40-Millionen-Mann da hingestellt, weißt du, der vielleicht eher in der Lage ist, sofort zu funktionieren, als so ein Talent, dem du einfach dann auch Fehler eingestehen musst.
Ja, die Sache ist so, jetzt gebe ich Gegenargument, Boe war so ein 30-Millionen-Mann und sind wir ehrlich, so, wenn du auswählen müsst, der kommt für Kimmich, der weißt du auch, du hast ein hartes Qualitätsdefizit dann auf dem Platz, im direkten Vergleich und am Ende, und da ist es auch, glaube ich, egal, bei welcher Mannschaft du guckst, so, du hast so deine Leistungsträger, du hast so deine fünf Spieler, so, die gefühlt unersetzlich sind, oder wo es zumindest sehr, sehr schwer wird, diese Qualität zu ersetzen, wenn du nicht ein gutes Gefüge hast und es geht vielleicht auf mehreren Schultern, und dann bist du halt auf Deutsch gesagt am Arsch, wenn sie dir ausfallen. Dass so eine Gleichzeitigkeit passiert, das ist meistens selten, aber es kann passieren, da gebe ich dir recht. Ich meine, so ein Musiala, ne? Nehmen wir mal Musiala, der ist eigentlich unersetzbar für das, was er kann. Aber es geht aktuell. Ne? Das ist aber nur einer. Wenn du jetzt natürlich drei hast, dann kriegst du ein Thema. So, gerade im Hinblick auf Stürmer, ne? Wenn Harry Kane ausfällt, dann weiß ich nicht, was man
macht. Ich glaube, Kane, Kimmich ist schon unersetzbar, auch in der Summe dann. Aber genau. Einer, ich meine, klar, man kann auch fair sein, ne? Ito ist verletzt. Ich glaube, Pavlovic ist verletzt, nicht Pavlovic, wer ist denn der? Stanisic, Alfonso ist verletzt, genau. Und Musiala hast du ja erwähnt. Also da sind schon ein paar auch verletzt, aber das sind halt keine unersetzbaren, ne? Und man will es ja auch nicht hoffen, dass sie sich verletzen, aber ich glaube, im Moment, dann ist Bayern, weil man muss ja auch fair sein, in der Spitze und auch in der breiten Spitze hat Bayern mit Abstand den besten Kader. Ich finde, wenn man Dortmund mal so ein bisschen dagegen stellt, zweite Team, was noch ungeschlagen ist in diesem Jahr, die haben bis auf Guirassy, der unersetzbar ist für sie, jetzt haben sie ja sich diesen Portugiesen da geholt, aber das ist wahrscheinlich noch kein Ersatz in diesem Jahr, haben sie im Grunde genommen schon auf dem Niveau, auf dem sie sich insgesamt bewegen, was sicherlich unter dem von Bayern München ist, einen breiteren Kader. Wenn du an ein Mittelfeld denkst, mit einem Groß, mit einem Matcher, einem Bellingham, Sabitzer ist noch dabei, so, du hast theoretisch sogar noch einen Özcan da rumlaufen, kannst einen Brand von der Bank bringen, der im zentralen Mittelfeld spielen kann. Wahrscheinlich habe ich jetzt sogar noch jemanden vergessen. Emre Can ist, glaube ich, noch verletzt oder so, der kann auch im zentralen Mittelfeld spielen. Chukwuemeka, genau. Also da ist schon mehr. Zwar auch so, ist halt natürlich nicht das Bayern-Niveau, ne? Da läuft kein Kimmich rum, keine Frage. Aber da läuft mehr rum, wo ich sage, okay, wenn du den einen für den anderen bringst, dann ist der Qualitätsabfall in der Regel geringer, als wenn du einen Karl für den Kimmich bringst, weißt du? So, und das meine ich einfach. Ich glaube, dass Dortmund für das Leistungsniveau, was sie abbilden, schwerer aus dem Gang zu kriegen ist, zumal Kovac eben auch einen überragenden Job dort macht, ne?
Aber das Gesamtniveau reicht halt nicht für die Spitze in Summe.
Nein.
Du hast vielleicht den Abfall nicht so stark, wenn einer ausfällt, aber das Gesamtniveau reicht halt nicht. Und das wird doch am Ende die Tabelle der Bundesliga wieder widerspiegeln. So, Bayern steht über den Ding. Da ist halt irgendwie gefühlt jeder Einzelspieler besser als der Beste bei Dortmund. Jetzt mal ein bisschen überspitzt dargestellt natürlich. Und deswegen wirst du da auch wieder ein großes Gap haben. Und das wird eine sehr langweilige Saison, da bin ich mir ziemlich sicher. Dortmund macht einen guten Job. Niko Kovac, wir haben viel drüber geredet. Das ist so ein Disziplinierter, der macht einen soliden Basic-Fußball. Sehr physisch, laufstark, diszipliniert, kämpferisch auch. Und das hat auch, glaube ich, Dortmund gebraucht, weil das war ja vogelwild, was so die letzten Jahre da passiert ist. Da hast du zwar nach vorne immer viel Action gehabt, aber der Rest war halt auch Katastrophe. Das ist bei Niko anders. Die Frage ist halt, wie weit kommst du damit? Wann nutzt es sich ab? Stichwort Frankfurt, Stichwort Bayern, irgendwann Monaco, das hat sich alles abgenutzt immer bei Niko und der war halt auch immer so ein kleiner General. Du hast halt relativ schnell dann auch die Kabine gegen dich, wenn du es übertreibst. Und das Dortmunder Publikum und der Dortmunder Verein ist halt auch verwöhnt. Ne? Also man träumt ja immer noch von Klopp und seiner Ära, was du für einen Fußballer gespielt hast. Und ich glaube, jeder, der sich irgendwie was wünschen könnte, würde sich wünschen, so einen Fußball wieder zu spielen. Logischerweise war auch mit der erfolgreichste gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da lange glücklich wird, der Nico.
Ja, also ich finde den Vergleich mit Klopp ist natürlich schwierig. Ich finde, fußballerisch kann man schon sagen, das ist Vollgas-Fußball auch, was er spielt. Es ist mehr Disziplin, es ist weniger Heavy Metal, aber es ist schon sehr intensiv, was er macht. Und ich finde, das, was er macht, ist genau das, was Dortmund gebraucht hat. Da reden wir seitdem er da ist, eigentlich nicht mehr über Mentalität. Und das war vorher jahrelang, egal unter welchem Thema, Trainer, immer das Thema gewesen.
Ja, das stimmt.
Aber ein Jürgen Klopp ist halt ein Trainer, ähnlich wie ein Pep Guardiola, die, egal wo sie hinkommen, haben eine Ära geprägt. Und das ist natürlich ein unfairer Vergleich, weil das sind schon außergewöhnliche Trainer. Die Halbwertszeit des Trainers in der Bundesliga sind, glaube ich, 1,5 Jahre. Ne? Und die wird er wahrscheinlich hinkriegen. Ja, du hast recht, das kann sich alles abnutzen. Das ist aber überall so. Ja, jeder Trainer, der irgendwo erfolgreich ist, hat irgendwann mal eine Krise und dann brauchst du nicht lange und dann bist du weg. Ja? Also selbst wenn jetzt ein Bo Henrichsen, der bei Mainz letztes Jahr nach Europa gestürmt ist und die vorher vom Abstieg gerettet hat, der ist gerade 16 da, weißt du, wenn der jetzt noch 3-4 Spiele verliert, dann feuern die den. So, und da zählt halt nicht, was du erreicht hast. Deswegen, die Frage stellt sich so im Grunde, also das schwebt immer im Raum. Ne? Also gefühlt hast du, das hat man Dardai gesagt, als Spieler, als Trainer hast du immer irgendwie 4 Spiele, weißt du? So.
Ja, und, ja, das stimmt.
Und aber trotzdem macht halt Borussia Dortmund vieles richtig. Und trotzdem, und weil wir ja eigentlich als Kerngeschäft Bundesliga haben, siehst du halt, die Mannschaft ist ungeschlagen. Die spielt im ersten Spiel gegen Pauli 3-3. So, das lassen wir mal ein bisschen raus. Ansonsten haben die extrem stabil gespielt, spielen jetzt gegen Leipzig, die ja sich auch von dem Schock aus dem ersten Spiel gegen die Bayern mit dem 0-6 erholt haben, seitdem jedes Spiel gewonnen haben, spielen jetzt unentschieden. So, du kannst halt gegen Leipzig als Tabellendritter auch einfach mal unentschieden spielen. Das ist menschlich. Und in dem Rahmen, das, was sie leisten können, ist das ein total normales Ergebnis. Sie sind trotzdem sehr, sehr stabil. Und nichtsdestotrotz ist das einfach eine immense Lücke zu Bayern München. Und was Bayern München da abreißt, ist halt so unfassbar krass im Moment, dass ich mich frage, wie willst du das brechen? So. Und wie gesagt, dass sie strugglen können in der Champions League und dass sie vielleicht dann am Ende eine Saison spielen, wo sie sagen, ja, nur Meisterschaft reicht nicht mehr. Aber das ist halt in der Art und Weise, wie sie spielen, in einer Dominanz und einer Überlegenheit, wie ich das selten gesehen habe. Und trotz einer stabilen Dortmunder Mannschaft ist es einfach ein anderes Leistungsniveau.
Ja, da ist noch mindestens eine Klasse dazwischen. Und deswegen, wir haben ja jetzt nächster Spieltag nach der Länderspielpause, ist das absolut Topspiel. Also El Clasico oder wie man das hier nennt.
Der Klassiker.
Der Klassiker, ja. Obwohl es auch diesen Namen nicht mehr rechtfertigt, bin ich der Meinung. Aber ist egal. Und ich sag dir so, mit diesem Niveau, was beide haben, das wird ein harter Abend für die Dortmunder. Ich meine, die sind immer für eine Überraschung gut und manchmal zahlt sich auch Disziplin aus und dann kannst du dir auch vielleicht mal einen Punkt erkämpfen oder manchmal vielleicht auch ein glücklicher Sieg, aber das sehe ich einfach nicht. Das sehe ich diese Saison nicht. Und lustigerweise, ich habe vorhin noch gelesen, Toni Kroos hat in seinem einfach mal Luppen-Podcast gesagt, so Bayern ist zu weit weg vom Rest, die werden spätestens im März, aller spätestens Anfang April sind die Meister. Also du merkst, ist keine steile These, so naja. Bestätigt natürlich auch unser Fachwissen, damit wollte ich hinaus.
Ja, also ist halt aber einfach keine steile These.
Es ist ja
halt
aber in ja, diesen Satz, dieser Satz so spricht ja alles aus.
Im Normalfall gewinnt Bayern das. Und das, also mich würde es stark wundern, wenn sie das nicht gewinnen. Ich muss sogar sagen, mich würde es sogar wundern, wenn es ein enges Spiel wird, um ehrlich zu sein. Ja. Weil sie kommen jetzt beide aus der Länderspielpause. Das ist in der Regel ein Spiel weniger, als wenn du jetzt 2 englische Wochen gehabt hättest. Die meisten Spieler werden 2-mal zum Einsatz kommen. Klar, manche haben Reisestress, weil die irgendwo am Ende der Welt sind und so weiter und so fort. Aber das haben beide Mannschaften. Das ist kein Vorteil, kein Nachteil. Ich würde sogar sagen, das spielt jetzt, die Länderspielpause spielt tendenziell Bayern in die Karten sogar. Und insgesamt dann gewinnen sie was wahrscheinlich, dann haben sie 7 Punkte. Ne? Und das ist dann halt einfach schon fast ein Auf. Also, ich frage mich ja, ob sie überhaupt nur 7 Punkte die Saison lassen. Weißt du, das ist ja eigentlich so eher die Frage. Wo willst du denn die 7 Punkte holen, wenn die so weiter marschieren? Und sie haben ja jetzt auch schon immerhin Leipzig und Dortmund gespielt, die beiden im Moment ärgsten Verfolger. So der Rest der Liga. Und jetzt Frankfurt zählt es ja eigentlich auch in das High-Class-Verfolgerteam so mit rein, ne? Unabhängig vom Tabellenplatz. Aber das ist ja auch eher eine Mannschaft, die es in den letzten Jahren gut gemacht hat und nicht zu Unrecht jetzt auch mal Champions League spielen darf. So, und es gibt ja keine Mannschaft, die nur ansatzweise bis jetzt Paroli bieten konnte. Das wird Dortmund auch nicht können. Und dann hast du halt einfach jetzt schon wieder eine langweilige Saison und französische Verhältnisse, oder was?
Ja, das sind französische Verhältnisse. Und das ist halt leider ein bisschen schade, obwohl ich, wie gesagt, ich habe es ja schon mal in der Folge gesagt, für mich ist Frankfurt noch mit das größte Potenzial, was eine Überraschung bringen kann. Es hat eine geile Truppe, auch wenn sie sehr jung ist und unerfahren, aber irgendwie habe ich so ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen mein Hot-Take gewesen, die größte Überraschung mit Frankfurt, da glaube ich halt auch noch dran. Die werden jetzt nicht Bayern ärgern oder kitzeln, aber die werden zumindest so ein bisschen für Wirbel sorgen, so hoffe ich es zumindest. Aber ansonsten, ja, nach Bayern kommt erstmal ganz viel nichts und ne, ich kann mich noch erinnern, wie wir über die Jahre geredet haben, irgendwie wo 10 Jahre lang Bayern relativ entspannt Meister geworden ist. Ich hoffe halt bloß nicht, dass es halt wieder so eine Dekade jetzt geben wird, wo man dann irgendwie die nächsten 10 Jahre wieder sagt, so ab März, herzlichen Glückwunsch Bayern. Das wäre halt echt maximal bescheiden für die Liga.
Das ist aber das realistischste Szenario.
Das ist leider das Szenario, was am ehesten kommen wird, da gebe ich dir recht. Und da wird schon wieder, und das ist das Problem, was ich habe, da wird schon wieder die zweite Reihe und der Abstieg das Interessanteste werden. Und wir haben ja auch schon oft darüber geredet, diese Bundesliga ist ja auch gerade, was so jetzt vertreten ist, da gibt es schon so die eine oder andere Stelle, wo ich sage, das ist halt auch maximal unattraktiv und das wird halt oft nicht besser werden. Und wenn du dann halt so eine Verhältnisse hast, das ist halt für das Produkt Bundesliga nicht gut.
Ja, da war jetzt viel Wahres drin, ne? Um das nochmal so aufzudröseln. Also ich kann mich erinnern, ich kam aus Zeiten, da wenn du da einen guten Job gemacht hast, also ich bin in Zeiten Fan geworden, so wenn du da einen guten Job gemacht hast und wenn du ein gutes Team hattest mit einer guten Harmonie und vielleicht mal geschafft hast, irgendwie einen Topspieler an Land zu ziehen, dann konnte man mal Meister werden. Und diese Zeiten sind halt lange vorbei. Und weil du sagst, du hast auch Frankfurt auf der Rechnung, die haben einen überragenden Job gemacht. So, die haben aber auch, und das, da geht es denen ähnlich wie anderen Vereinen, jedes Jahr ihren Top-Star verloren. Das ging los 2018 mit Rebic, Haller, Jovic und so. Die sind alle für relativ viel Geld dann auch weggewechselt. Man hat das geschafft, immer wieder irgendwie zu ersetzen. Ob es dann ein Marmoush war, ein Kolomoani war, ein Ekitike war. Irgendwie hat man immer wieder gute Leute nachholen können. Aber das ist halt, und Dortmund hat das ja auch mal gehabt, aber die haben das halt 2011, 12 gemacht. Da war das noch deutlich einfacher, weil die Spanne zwischen die finanziellen Verhältnisse einfach noch nicht so extrem auseinandergedriftet sind. Dortmund hat da auch eine andere Legacy. Die sind 97 Champions League-Sieger geworden. Die sind mal, ich glaube, 95, 96 zweimal hintereinander Meister gewesen. Dann waren sie es 2002 und da war das dann, wie gesagt, auch eine andere Zeit, nicht so schwer, dann auch nochmal zweimal hintereinander Meister zu werden, 2011 und 2012. Ne? Ja. Und dann sich dazu behaupten, auch gegen alle Widerstände, die haben ja auch ihr Tafelsilber verkauft, ne? Ob es ein Aubameyang war, ein Dembélé war, ein Bellingham war, ein Haaland war jetzt in der jüngeren Vergangenheit, haben sie immer wieder verkauft, aber das war halt einfacher, sich zu etablieren. Wenn du erstmal da etabliert bist, dann kannst du einfacher zurückkommen, vor allem wenn du einen großen Namen hast, eine größere Legacy. Das ist das Gleiche wie jetzt bei Manchester United in England. Ich glaube, wenn die irgendwann mal wieder eine gute Arbeit machen, und mal, dann haben die das Potenzial, wieder zurückzukommen, und dass Manchester United sich irgendwann mal wieder als Champions-League-Verein etabliert, ist deutlich größer von der Chance, als dass es irgendwie West Ham oder Everton macht. Und das ging halt bei Dortmund zu dem Zeitpunkt einfach noch. Für Frankfurt ist das in der heutigen Zeit deutlich schwerer. Und das beste Beispiel daran ist Leverkusen. Die haben alles zerpflückt vor 2 Jahren und dann wurde der Kader auseinandergenommen. So, und die sind am Struggeln so. Das ist lange nicht mehr der Kader. Und das war eine Jahrhundertmannschaft, die irgendwie geschafft hat, so zusammenzubleiben gegen alle Widerstände, gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Das ist wie ein Lottogewinn gewesen. Und sowas hast du halt alle weiß ich nicht, 50 Jahre wahrscheinlich. Und es ist einfach nicht mehr so, dass du mit einer guten Arbeit rankommen kannst und dann eben auch einen Kader halten kannst. Guck mal an, ein Götze, ein Hummels, ein Kagawa, ja, die sind alle irgendwann gegangen, aber die sind eben nicht alle auf einmal und sofort gegangen. Dieser Kader konnte homogener wachsen und man konnte sich gute Leute zurückholen, weil man plötzlich auch ein Big Player war und so weiter. Das geht nicht mehr, weil jeder Mittelklasseverein aus England dir für 90 Millionen einen Topstürmer wegkauft.
Ja, Monopoly-like, ne? So,
ja.
Ich kaufe dir die Schlossallee weg.
Und das ist globaler halt geworden. Das gehört ja, auch dazu.
Ja, genau. Ist globaler geworden und man hat es ja immer so abwertend gesagt, aber irgendwo scheint auch was Wahres dran zu sein. Die Bundesliga wird halt immer mehr zur Ausbildungsliga, dieser sehr potenten englischen Liga. Das ist leider so. Jetzt muss man gucken, ob man diese Rolle annimmt. Und ich glaube, wir hatten da schon mal in einer anderen Folge hart diskutiert drüber. Oder ob das nicht irgendwie auch irgendwann die Begehrlichkeiten weckt, diese 50+1-Regel zu kippen. Das kann natürlich auch irgendwann mal der Domino-Effekt davon sein. Ich hoffe es nicht. Oder wir finden uns halt einfach damit ab, dass wir einen FC Bayern haben, der sich nur über die Champions League misst. Danach wird es recht interessant und man hat halt noch eine geile Fanszene. Und ja, dann wird halt die Meisterschaft schon im Frühjahr vergeben und dann ist das halt so.
Das wird leider die graue oder die dunkle Zukunft der Bundesliga sein. Da bin ich, weil ich keine Idee habe, wie das anders sein soll. Also es gibt bestimmt einen krassen Königsweg, wie Mannschaften wie Dortmund, und ich sehe fast auch nur Dortmund dort, vielleicht noch Leipzig-Leverkusen, aber auch nur aufgrund ihres Sponsors. Aber da fehlt es halt einfach auch an Vereinsumfeld und so, weißt du? Dortmund ist einfach auch ein großer Verein und so. Da ist, und Frankfurt ist eben auch ein großer Verein, aber bei Frankfurt, die sind ja einfach noch drei Schritte hinter Dortmund, einfach von der ganzen Breite, wie sie aufgestellt sind. Aber jetzt, es wird bestimmt einen Königsweg geben, wie Dortmund sich sukzessive so auf ein Niveau spielen kann, dass sie vielleicht mal da irgendwo andocken. Aber wo soll es herkommen, dass die Topspieler nicht eben weggehen? Ja, dass ein Topspieler, der Weltklasse ist, sagt gegen alle Widerstände, ich bleibe bei diesem Verein. Also du brauchst halt so einen Francesco Totti oder ja, einen Alessandro Del Piero oder weiß der Himmel, weißt du? Du brauchst halt so, oder einen Paolo Maldini. Solche Leute brauchst du halt, die einfach sagen, ist mir egal, ich kann woanders vielleicht die Champions League einmal mehr gewinnen oder ich kann da 300 Millionen Euro mehr verdienen oder was auch immer. Ich bleibe bei meinem BVB. So, das musst du halt haben. Und von diese, ich sag mal, edlen, loyalen Männer, die gibt's ja einfach auch viel,
das
viel
ist weniger. Auch nicht mehr die Generation. Die wollen auch sich das, halt alle ja, relativ schnell die Taschen voll machen. Das siehst du halt auch an die Transfers, die Richtung Saudi-Arabien gegangen sind. Da waren ja Spieler dabei, die waren ja noch im absoluten Sommer ihrer Karriere so gewesen. Die sind halt wegen der Kohle dahin gegangen, um sich die Taschen voll zu hauen. Und wenn es nicht die Kohle ist, oder beziehungsweise wenn es noch der sportliche Geist sein soll, dann gehst du halt in die englische Liga, wenn du die Qualität hast. Da verdienst du einen Haufen Kohle und du kannst dich mit dem Besten messen. Und das machst du halt in Deutschland nicht mehr. Das machst du in der Bundesliga nicht mehr. Wenn du beim FC Bayern bist, zerwickst du die komplette Liga. So, das ist ja fast schon, das hat ja fast schon Trainingsniveau. Da hast du halt nur die geilen 15 Spiele in Summe oder 10 Spiele in der Champions League. Vielleicht auch Pokal, das können auch ganz nette Spiele werden. Aber dann hört es halt auf. Und das ist natürlich jetzt aus sportlicher Sicht null reizvoll. So, war wirklich null reizvoll.
Ja, das hatten wir ja gesagt, eine Superliga Premier League. So.
Genau, das ist so.
Und dann alle anderen sind Pharma-Ligen. Das ist das gleiche Prinzip in Frankreich. In Italien hast du es ein bisschen breiter noch aufgestellt, aber du hast es halt in der Spitze nicht so stark. Und außerdem musst du dir halt auch die Altersstruktur angucken. Also da wechselt halt eine De Bruyne nach Neapel mit 35. Und so, also die haben halt einfach, die setzen einfach auf ältere Spieler so. Das ist so ein bisschen Reste-Rampe, was in der Premier League als zu langsam gilt. Das ist halt dann in Italien.
So den Herbst abgreifen.
Genau. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber wenn du für zu langsam für die Premier League bist, dann bist du halt immer noch gut genug für die Serie A. In Spanien hast du mit außer Real Barcelona mit Abstrichen noch Atletico, aber wirklich mit Abstrichen, ist das auch alles sind das auch alles Pharmavereine oder Ausbildungsvereine für die Premier League. Die Premier League ist de facto die Super League. Und dann hast du halt noch 6 Vereine vielleicht, die da mit rankommen. So oder 7.
Ja, das stimmt.
Und das spiegelt sich halt wieder. Und das spiegelt sich einfach in der Bundesliga wieder, dass die Bundesliga ein Beiwerk ist und für Bayern München, um den Talenten Spielpraxis zu geben mittlerweile. Und alle anderen, die rackern sich halt einen ab. So. Und wenn Dortmund das gut macht und nicht völlig einen Mist baut, wie im letzten Jahr oder so, oder in den letzten 2-3 Jahren, dann sind sie eigentlich auch normaler Zweiter.
Ja, zumindest sind sie dann immer safe von den ersten 4. Das auf jeden Fall. Aber ja, das ist noch der größte Verein nach dem Bayern. Sportlich auch.
Ja. Also ich, ja, es ist leider so, es ist stark, es ist alles gut, aber es ist halt leider langweilig und irgendwo lebt es ja von der Spannung. Oder man wünscht sich, es würde von der Spannung leben. Und deswegen haben wir in den letzten Wochen einfach auch nicht so viel über Bayern München geredet.
Ja, und jetzt sage ich dir mal was, ne? Jetzt schlage ich mal ganz kurz eine kleine Brücke halt in die dritte Liga. Ja, natürlich, ich gucke die dritte Liga wegen meinem Verein, weil der da spielt. Aber eine Sache ist mir natürlich jetzt in der letzten und in dieser Saison, laufenden Saison aufgefallen. Dadurch, dass die Leistungsdichte vom ersten bis zum letzten Platz sehr nah beieinander ist, hast du natürlich eine ganz andere Spannung. Du gehst mit einem ganz anderen Gefühl auch in den Spieltag rein. Und jetzt nicht nur bei deinem eigenen Verein, sondern auch, wenn du dir die Zusammenfassung der anderen anguckst, weil da passieren halt einfach Überraschungen, die du auf dem Papier nicht sehen würdest. Und da habe ich erstmal wieder gemerkt, was mir so in den letzten Jahren in der ersten Bundesliga gefehlt hat. Dass du einfach mal in den Spieltag reingegangen bist und dann nicht nur diese eine Königsüberraschung war, sondern dass da viele Überraschungen war. Und das ist am Ende ist es keine Überraschung mehr, sondern einfach das Leistungsniveau ist so eng. Da schlägt halt auch mal so ein Ferl dann in 68 München. Und früher war es ja auch so gewesen. Der FC Bayern ist ja auch nicht so durch die Liga marschiert. Ja, die sind sehr oft Meister geworden etc. pp. Aber da hast du trotzdem noch eine ganz andere Spannung gehabt und ja, natürlich am Ende auch noch ein paar andere Meister, außer nur die Bayern. Und
ja, weil du, wie ich sage, ne, weil du mit einer guten Arbeit einfach auch mal am Meister werden
kannst. Du mit disziplinierter Arbeit, mit einer guten Arbeit, vielleicht auch mal mit einem Sommer, wo du ein relativ gutes Transferfenster hattest, vielleicht die ein oder zwei Überraschungen irgendwo gezogen hast, gut talentierte Jungs geholt hast oder jemand, der sie nicht auf dem Schirm hatten. Und da konntest du halt auch mal Meister werden oder zumindest auf einmal warst du in den oberen 3 Plätzen und das hat halt keiner erwartet. Und das siehst du halt leider in der Bundesliga nicht mehr. Und da merke ich halt also umso älter ich werde, so doof wie es klingt, alter weißer Mann redet von seinen alten Geschichten, wie es mich halt immer mehr wegdrückt von der ersten Liga, was die Attraktivität angeht. Und ich gucke halt dann lieber unterklassigeren Fußball, weil der einfach spannender ist. Das ist so ein bisschen back to the roots. So. Das ist so die Verhältnisse, wo wir groß geworden sind mit dem Fußball.
Von der Leistungsdichte. Ohne Meisterschaft fehlt ja nun mal auch das Salz in der Suppe. Absolut. Na klar, ich gucke gerne immer noch ein Spiel wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Frankfurt gegen Köln, nehmen wir jetzt einfach mal. Weißt du, weil das zwei geile Vereine sind, da kann es auch guten Fußball geben, das kann auch super unterhaltsam sein, aber wenn die am Ende irgendwie auf Platz 4 und 12 landen oder was auch immer, dann ist das einfach ein besseres Freundschaftsspiel, weißt du? Weil es einfach nicht darum geht, ey, jetzt den Bayern mal einen Punkt abjagluxen und so und dann sind die wieder vorne und so weiter. Sondern es geht immer um best of the rest und das ist halt einfach. Das ist einfach am Ende, ist das Salz in der Suppe, diese Meisterschaft. Und wenn das fehlt, dann, wie du sagst, dann ist die Liga nicht mehr so. Und das beste Beispiel, jetzt mal abgesehen von der dritten Liga, das war ja letztes Jahr die zweite Liga. Da hast du, glaube ich, am 25. Spieltag oder so zwischen Platz 1 und 10 5 Punkte gehabt.
Ja, das stimmt. Ja,
also letztes Jahr, absolut. Zweite Liga war unfassbar krass. Das war zwar, keiner wollte aufsteigen und irgendwie alle waren unfähig, mal zwei Spiele am Stück zu gewinnen. Und trotzdem, genau das hat ja aber diesen Reiz ausgemacht. Du guckst nicht Fußball nur, weil du Tiki-Taka sehen willst und Barcelona Prime oder sowas. Klar guckt man sich das auch mal an. Ich gucke auch gerne Champions League. Da gucke ich auch gerne mal die Bayern, weil sie sich da unter ihresgleichen messen. Das ist ein spannender Wettbewerb. Und wir hatten es besprochen, gerade diese Revolution jetzt mit dem neuen System hat es nicht schlechter gemacht. So. Aber die Bundesliga ist halt damit tot. Und dann gucke ich wirklich lieber zweite Liga und schaue mir an, wie, weiß ich nicht, Nürnberg dann bei Düsseldorf gewinnt oder so.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube, so jetzt das ist eine schöne Brücke, die du da geschlagen hast.
Ja, du hast recht. Ich hätte gerne noch ein Spiel gemacht in der ersten Liga.
Welches hättest du denn gerne noch?
Mir die Brücke kaputt. Ich hätte gerne noch kurz Hamburg-Mainz gemacht, weil wir hatten Mainz habe ich ja so ein bisschen wieder als Überraschung, Back-to-Back-Überraschung so auf dem Schirm gehabt. Die sind 16. Ja,
da geht auch eine Überraschung.
Echt, Da geht echt nicht viel im Moment. Das ist die größte Sternstunde der Mainzer in diesem Jahr war der Sieg in doppelter Unterzahl gegen Augsburg. Aber der HSV hat vier Stück gemacht und ich finde, da kann man kurz mal drüber reden. Die haben sich so ein bisschen aus dem schlechten Saisonstart endgültig jetzt rausmanövriert, haben jetzt in den letzten drei Spielen 7 Punkte geholt und das halt gegen Gegner, wo du als HSV, der in der Klasse bleiben will und nichts anderes, eben auch einfach punkten musst. Heidenheim haben sie besiegt, Union haben so einen Unentschieden geholt, jetzt 4-0 gegen Mainz, das ist ein Statement gewesen. Und sind jetzt auch das erste Mal vor St. Pauli, was sicherlich für den blau-weißen Teil der Stadt von Bedeutung ist. Ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen Vera ist ja gesperrt, jetzt hat Sambi Longkonga das erste Mal von Anfang an gespielt. Ich habe das Gefühl, dass der HSV sich gefunden hat. Mit Vuskovic haben sie wirklich einen, der wohl nachhaltig unfassbar krass ist, der jetzt auch wieder ein Riesenspiel gemacht hat. Und bei Mainz habe ich das Gefühl, und wir hatten es ja kurz bei dem Trainerthema, also auch da ist, glaube ich, der Geduldsfaden nur so mäßig groß. Und ja, du verlierst einen Burkhardt, aber du hast immer noch eigentlich eine geile Mannschaft. Glaubst du, dass das eine Momentaufnahme ist oder glaubst du, dass Mainz Probleme kriegen wird?
Ein Satz zum HSV. Du hast 3 von 4 Gründe genannt, glaube ich, warum man jetzt langsam in der Bundesliga angekommen ist. Das ist Lokongo, das ist Lokonga, Entschuldigung, das ist Vieira, das ist Philippe, der übrigens Doppelpack gegen Mainz geschnürt hat.
Was mich aber wundert, ganz ehrlich, der kommt von Braunschweig. Also den habe ich nicht schon gehabt.
Ja, hatte keiner auf dem Schirm, aber irgendwie und die Zeit, die jetzt vergangen ist, das sind halt HSV ist gerade angekommen in der Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, da ist ein großes Aufatmen im Norden. So, und du hast es gesagt, vor St. Pauli stehen ist somit das erste Ziel, was man hier hat, irgendwie gefühlt immer. Und das ist halt, ja, wenn du dieses Spiel angeguckt hast, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Highlights alleine, ist es so, das ist seit langem mal wieder so ein richtig schöner Fußball. Auch wenn ich so andere Podcasts höre, alle, die so über HSV reden, die waren alle sehr begeistert, die das über 90 Minuten gesehen haben. Also es scheinen auch die Ideen vom Trainer langsam zu greifen. Und ich glaube, die Transfers machen es am Ende. Auch der Vuskovic, ne? Das ist ja ein brutaler Transfer. Wenn man überlegt, der ist irgendwie 18, was du gesagt hast, der ist noch keine 3 Wochen da, aber der ist schon integriert in das Team, als wäre er schon 2 Jahre da. Und das sind so die Stützpfeiler, die ja gerade richtig greifen. Und das sind vielleicht auch genau die Personalien gewesen, damit das Team sich irgendwo auch aufrichten kann. Und das scheint halt gut zu funktionieren. Ich bin mal gespannt, wie lange es anhält. Und ich bin auch mal gespannt, wenn es gegen etwas stärkere Gegner geht. Und dann meine ich jetzt nicht Bayern, aber sowas in Richtung, weiß nicht, was jetzt noch kommt gleich als nächstes. Lass mal ganz schnell gucken, welche Spiele nächste Woche kommt. Oh, Leipzig, ja gut, kann gleich direkt wehtun. Muss man sehen. Und jetzt zu Mainz. Ja, Mainz, denke ich, ist am Ende nur eine Momentaufnahme. Der Kader ist für mich zu gut, dass er da unten steht. Also da sehe ich definitiv andere Teams eher, am Ende der Saison da unten zu stehen, weil auch da im direkten Vergleich, was die Qualität angeht, da bist du besser. Ich meine, ich möchte nicht gleich sagen, dass du da Richtung Europa gehörst, aber du gehörst dann das normale, ruhige, mittlere Fahrwasser, wo nichts passiert. Und ob das nun Bo jetzt rumreißen wird noch, das mag ich nicht zu beurteilen, aber wenn man so in die Vergangenheit guckt, gab es immer mal eine Phase von Mainz, die so eine kleine Delle hatte. Und dieses Tal musst du halt einfach durchgehen. Und da appelliere ich halt auch immer so, gib den Leuten noch mal Zeit, und gibt dir noch die Möglichkeit, vielleicht diese Delle auch wieder auszuradieren. Und ich glaube nicht, dass sich Mainz da unten festsetzen wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür wird auch einfach zu lange schon zu gut gearbeitet dort. Weil du hast es selber gesagt, der Kader ist eigentlich top.
Das sehe ich eigentlich, was du jetzt gesagt hast, genauso. Mich wundert das überhaupt, dass sie 4 Stück kriegen. Das muss ein rabenschwarzer Tag gewesen sein.
Ja,
wenn du dir die Mannschaft anguckst, die ganzen Aufsteiger vom letzten Jahr waren dabei. Also ob es ein Sanova, Amiri, Nebel, ich fand Hollerbach ja eigentlich auch als einen guten Ersatz, der ist leider noch nicht so eingeschlagen bei Mainz. Vielleicht habe ich ihn da auch unterschätzt, aber von der Anlage her, dieses aggressive Anlaufen, laufstarker Typ, ein Arbeiter,
ist eigentlich passt, sein für Ding.
Mich, passt für mich da eigentlich rein, ja. Deswegen bin ich auch gespannt, wie sie sich entwickeln, aber ich bin da bei dir. Ich halte Mainz nach wie vor für nicht so schlecht, auch wenn es dann vielleicht doch nicht diese zweite Überraschungssaison wird, wie ich mir das vielleicht
gedacht
habe. Ja, ach, der so groß ist der Wunsch da nicht, aber ich dachte das irgendwie. Ich hatte das, ja, ich dachte, ein guter Trainer, gute Mannschaft, zusammengeblieben, bis auf Burkhardt, könnte klappen. Naja.
Schauen wir mal. Ist ja, die Saison ist ja noch jung. So, jetzt gehen wir über deine wunderbar schöne geschlagene Brücke und da können wir auch gleich bei Düsseldorf und Nürnberg, was du schon angesprochen hast, bleiben. Und ich glaube, da gibt es ja schon den ersten Knall in Düsseldorf. Man hat jetzt 3-2 gegen Nürnberg verloren. Generell ist man weit unter den Erwartungen, was die Punkteausbeute angeht. Man bekleidet gerade den 13. Platz, hat 10 Punkte, minus 7 Differenz, was Tore angeht. Das ist natürlich, das ist für diese Mannschaft Düsseldorf, die sich ja eigentlich immer mit dem Aufstieg in Verbindung bringt, weitaus zu wenig.
Top-Favorit mit Hertha zusammen.
Immer Top-Favorit, genau. Man gehört immer zu den ersten 4 Mannschaften, die man, was Aufstieg angeht, nennt. Und ja, ist jetzt in so einer kleinen Krise drin und die Konsequenz ist, man hat Tune als Trainer entlassen und präsentiert schon den neuen Trainer, Markus Anfang. Markus heißt er, ne? Ja.
Ja.
Markus Anfang. Das Anfang, der Anfang vom Ende vielleicht, man weiß es nicht. Ja, was sagst du zu der Personalie? Also was sagst du erstmal zur Entlassung und dann auch zu dem neuen Trainer? Kannst du das sehen? Kannst du die Gedanken da teilen oder bist du skeptisch?
Also fangen wir mal mit Tune an. Ich finde, Tune war jetzt, glaube ich, um die 3 Jahre da, 3,5 sogar, hat aus einer abstiegsbedrohten Mannschaft einen, ja, Relegationsverlierer in dramatischer Art und Weise gemacht und eigentlich insgesamt einen Aufstiegsfavoriten, eine Mannschaft, die definitiv im oberen Drittel der zweiten Liga angesiedelt sein müsste. Also er hat insgesamt einen extrem guten Job gemacht, finde, hat Fortuna Düsseldorf einen neuen Spirit, einen neuen Charakter gegeben. Halte den auch für einen echt guten Trainer. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die sich aufgebraucht haben, so wie du es vorhin meintest mit Kovac, ne? So, das ist ja vielleicht einfach mit Juniors auch passiert, dass die sich aneinander satt gesehen haben, dass irgendwie der Drive raus ist und nicht mehr so richtig so die Mannschaft irgendwie erreicht oder so. So, deswegen ich finde, die, also irgendwo kann man das nachvollziehen, weil auch die Art und Weise, wie sie ihre Spiele verloren haben und auch teilweise, wie sie, wenn sie gepunktet haben, gespielt haben, schon echt schwach ist. Das muss man so ehrlich sagen. Und dann ist vielleicht einfach jetzt nach 8 Spieltagen nicht mehr so die Hoffnung da, dass das nochmal in ganz andere Gefilde geht. Mittelfeldplatz hätte Tune sicherlich geholt mit der Mannschaft, da bin ich mir sicher, aber die Erwartungshaltung ist eben eine andere. So, und dann kommt Markus Anfang, der halt einfach irgendwie, also bis auf Werder Bremen, da ist er ja damals raus wegen seinem gefälschten Impfpass. Und das war das Beste, was Bremen passieren konnte, weil auf ihn folgte Ole Werner und Ole Werner ist mit denen aufgestiegen. Dann war er bei Dynamo Dresden, bei Lautern. Da ist er meiner Meinung nach gescheitert. Und für mich hat er jetzt nicht so extrem den, also in seiner Trainerkarriere so den Eindruck hinterlassen, dass er einfach ein guter Trainer ist. Ich weiß auch nicht, ob er ein schlechter Trainer deswegen ist, aber er hat einfach jetzt schon ein paar Stationen gehabt, ne? Er war bei Holstein Kiel, er war bei Köln, bei Darmstadt, Bremen, wie gesagt, Dresden, Lautern. Irgendwie nirgendwo so richtig nachhaltig erfolgreich gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und
immer
ob das
gut gestartet und schnell abgenutzt, ne? Also der hatte dann irgendwie, es gab immer so Nebenkriegsschauplätze mit allem und jeden verstritten gewesen dann am Ende.
Ein kontroverser Typ irgendwie
ja,
auch.
Ja,
ne?
der eckt halt gut an, so. Das muss man wollen. Ob er da jetzt in Düsseldorf an der richtigen Adresse ist, weiß ich jetzt nicht. Mag ich anzuzweifeln. Reicht vielleicht aber einfach nur für die Saison. Jetzt weiß ich aber nicht, was man dem für einen Vertrag über den Hals, um den Hals erhangelt.
Aber ich glaube nicht, dass du mal, also als was holt man jetzt einen Trainer?
Ja, am Anfang holt man nicht als Interimscoach.
Du bist ja nicht 17. Du bist einfach, du spielst einfach nur nicht gut und holst einfach weniger Punkte als es dein Anspruch wäre. Wie gesagt, Tune wäre mit diesem Verein nie und nimmer abgestiegen. Der wäre irgendwo im Mittelfeld gegangen. Also wenn du jetzt jemanden holst, dann holst du jemanden, um nach 8 Spieltagen zu sagen, okay, wir versuchen jetzt irgendwie den Bock umzustoßen und da oben anzugreifen, weil es jetzt so früh in der Saison ist. Sie haben jetzt, ich glaube, 9 Punkte Rückstand auf Platz 1. Das ist in dieser Liga, weil wir eben keinen Bayern München haben, ist es einfach aufzuholen. Elversberg wird schon noch seine Punkte verlieren. So, da kannst du sicher sein. Und alle anderen, die da oben mit Schalke auch und so weiter, Hannover und Paderborn, die werden schon einfach noch, die spielen alle gegeneinander noch, die schlagen sich selbst und so. Und wenn du eine Serie startest, dann ist da einfach nur nicht Hopfen und Malz verloren. So, das, die kannst die Saison noch retten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe starke Zweifel, dass Markus Anfang derjenige ist, der das macht.
Ja, kann ich sehen.
Kann dir nicht mal sagen, nach den ganzen Stationen, die der hatte, für was für ein Fußball der steht.
Ja, offensiv auf jeden Fall. So habe ich es noch in Erinnerung. Offensiv orientierten Fußball zumindest. Aber der war halt irgendwie nie nachhaltig. Also ich hab immer so das Gefühl gehabt, das hat nicht lange gedauert. Da kippte dann die Stimmung in dem Verein oder das hielt nicht lange an. Das kann natürlich an dieser Personalie anfangen oder an diesem Charakteranfang vor allem liegen. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist, die man hätte bringen müssen oder können oder sollen. Aber vielleicht hat sich ja auch Markus Anfang entwickelt und aus seinen letzten Stationen ein bisschen gelernt und geht die Sache jetzt mal anders an. Also ja, im schlimmsten Fall hast du die nächste Katastrophe und du suchst diese Saison nochmal einen neuen Trainer.
Ja, oder du sagst halt, naja, gut, okay, also ein Anfang wird es auch bis ins Mittelfeld schaffen, der steigt mit denen jetzt auch nicht ab. Und dann guckst du dir jetzt in dem Moment, wie du die Hoffnung verloren hast, vielleicht im Winter, hast dann ein halbes Jahr Zeit, um ganz in Ruhe zu schauen, was das Beste für dich ist und für die Neuausrichtung. Ich weiß aber nicht, wie gesagt, ob Anfang dann so eine Personalie ist oder ob du dann nicht irgendwie einen aus der zweiten Reihe holst, wenn du sagst, aber das wird, am Anfang ist für mich ein Statement, wir wollen hier nochmal ran. Und ich glaube eben, wie gesagt, nicht, dass er der richtige Mann dafür ist. So, und ja. Was ich halt noch ansprechen möchte in der zweiten Liga, ist definitiv Elversberg. Haben wir jetzt auch schon ein, zwei Mal, aber es kristallisiert sich raus, diesen Tabellenführer nach 8 Spieltagen, dass diese Mannschaft einfach unbegreiflich ist. Also, die verlieren mit dem Erfolgstrainer Horst Steffen eine absolute Führungsfigur. Mit Damar, Shahin und Aslani, die vielleicht drei besten Spieler der letzten Saison bei Elversberg. Und irgendwie schaffen sie es halt, diese ganzen Abgänge aufzufangen und machen einfach weiter, als wenn nichts passiert wäre. Das ist absolut Wahnsinn, was da passiert. Das hätte ich niemals gedacht. Es gibt so viele Leute, auch so internationale, nicht internationale, nationale Influencer und so weiter und YouTuber und Experten, wie sie alle heißen, die mit Elversberg wieder 16, 17 gerechnet haben. Die haben einfach 19 Punkte, so, die haben mehr als die halbe Miete für den Klassenerhalt drin. Die haben niemals in keiner Welt in dieser Saison was mit dem Abstieg zu tun. Die spielen auch so guten Fußball. Jetzt gewinnen sie 0-4 auswärts bei Magdeburg. Bei Magdeburg können wir auch noch ein Wort verlieren. So, da läuft gar nichts zusammen. Die gewinnen das Ostderby und den Rest verlieren sie. Ausgerechnet das gewinnen sie. Aber was die da machen, Elversberg, das ist einfach noch, das ist noch viel krasser als Muselich auf Schalke, weißt du? Ja, oder auch Kofeld bei Darmstadt, kann man auch sagen.
Absolut. Elversberg beweist gerade allen, dass Fußballfachkompetenz und Fußballerfolg nichts mit Name, Größe zu tun hat, sondern dass eine echt gute Arbeit für Erfolg steht. Und Elversberg, da gibt es
mindestens... In der zweiten Liga, wir haben ja gerade das Gegenbeispiel bei München gehabt. Ne?
Wir reden immer von der jetzigen Liga. Und im Verhältnis, wenn ich gucke, was für Mannschaften und was für Vereine in der zweiten Liga sind, da muss man Chapeau sagen. Und jetzt gehe ich mal noch eins weiter. Es gibt noch einen Verein, der ist weitaus größer, der ist keine 100 Kilometer entfernt, der grüßt aus der dritten Liga und da guckt man ganz neidisch gerade drauf. So, da ist Elversberg so groß wie ein Stadtteil, jetzt, ne, übertrieben gesagt. Und das ist Wahnsinn, was da gemacht wird. Das ist so ein bisschen das Freiburg aus dem Saarland. Stetig ruhig, man hört nichts, aber man bringt Leistung. Und das wird belohnt in Punkte, Punkte, Punkte. Und ich gebe dir recht, mit dem Abstieg werden die diese Saison gar nichts zu tun haben. Im Gegenteil, es könnte vielleicht schon die erste große Überraschung sein, dass die hier als, also das wäre ja krass, ne? Wenn Elversberg als Meister durchgehen würde, das wäre ja geisteskrank. Das können, das ist, das hätte, da hätten wahrscheinlich 9 von 10 Leute gesagt, du bist verrückt, und der 10. hätte gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber niemand,
das wäre ja letztes Jahr geisteskrank gewesen schon und der Konstellation. Und dieses Jahr, nachdem sie die alle verlieren, ist es halt noch eine andere. Also das ist so geisteskrank dafür, also da ist geisteskrank, ist dafür nicht mehr das richtige Wort. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, das ist einfach noch, das ist Next Level. Das war letztes Jahr mit der Relegation unfassbar starke Arbeit. Das war unfassbar gut. Und was dieses Jahr da passiert, ist einfach, ich meine, die sind eine Momentaufnahme in Platz 1, aber was die da machen, also jeder, der die auf 16 getippt hat, hat gesagt, ja, kann ich sehen. So bei den Abgängen, du, wie man das auffangen will, weiß ich auch nicht. Und dass das so passiert und in der Art und Weise, wie sie es gewinnen, das verstehe, wer will. Und du sagst ja, gute Arbeit, das ist unfassbar krass.
Ja. Und wenn man da das Pendant dazu sieht, ne, Magdeburg, das ist schon angesprochen.
Da gehen da ja auch viele, da geht auch ein Titz, ja, weißt du, und die fangen nichts auf. Die fangen gar nichts auf.
Im Gegenteil, das ist der freie Fall da gerade. Ist der freie Fall, und für Magdeburg sieht es ja echt übel aus. Also du hast eine Tordifferenz, Verhältnis von 7 zu 19, 3 Punkte, wie du schon gesagt, nur das Ostderby gewonnen. Da geht gar nichts mehr. Das ist der, dieser Club ist gerade aktuell gelähmt und im freien Fall. Und ich habe ja, also es gibt für mich gerade aktuell keine Welt oder keine Idee, wie man da so ganz schnell das Ruder rumreißt. Und man muss da ganz schnell eine Idee finden, um das Ruder rumzureißen, weil sonst verabschiedest du dich in die dritte Liga.
Definitiv. Auch ein Barış Artık völlig neben sich, der eigentlich so ein Tor, also ein Tor- oder Punktegarant auch war in den letzten Jahren, der trifft auch kein Scheunentor mehr im Moment. Ähnliches muss man ja fairerweise sagen, gilt ja auch für Bochum, die lustigerweise gegen Elversberg gewonnen haben und den Rest verloren haben. Also komischerweise konnten die irgendwie Elversberg besiegen. Das war auch so der Moment, wo ich dachte, alles klar, jetzt haben sie sich. Aber ja auch mittlerweile eine schwarze Serie. Also die verlieren einfach die letzten 6 Bundesligaspiele in Folge. Das ist ja
Wahnsinn, ne?
Ja, das ist ja unfassbar. Da kommt jetzt auch ein neuer Trainer. Da muss ich mir nur kurz mich dran erinnern, wie der hieß. Uwe Rösler kommt da jetzt. Uwe Rösler war auch mal bei Düsseldorf, genau, wenn mich nicht alles täuscht. Hat aber in meinen Augen auch jetzt nicht so eine starke Arbeit gemacht. War auch tatsächlich nur 1,5 Jahre bei Düsseldorf. Dann Trainer in Aarhus. Da war er jedoch 3 Jahre. Also das hat er, da war er relativ erfolgreich. Muss man schauen. Im Moment habe ich das Gefühl, in Bochum baut sich ein bisschen was zusammen. Also da muss jetzt schon viel passieren, glaube ich, weil also nach so einem Abstieg, so einem Negativlauf, du dann eigentlich irgendwie als Mannschaft sagst, okay, wir sind abgestiegen, aber wir sind Erstligisten. Erstligist, der abgestiegen ist, ist eigentlich immer vom Kader her, gerade weil sie 4 Jahre erste Liga gespielt haben, schon gefestigt genug. Und wenn ich mir die Mannschaft angucke, ist die halt also dramatisch zu gut, um abzusteigen. Aber wenn sich das ist gerade ein Negativlauf oder Spirale, wenn sich das verfestigt und sich dann anfangen, da Internas zu bilden und so weiter und so fort. Also, vielleicht ist Rösler der Richtige. Du brauchst, glaube ich, also im Unterschied oder im Gegensatz zu Düsseldorf, wo sie vielleicht nochmal oben ran wollen, brauchst du in Bochum in meinen Augen wirklich einen Feuerwehrmann.
Ja, das definitiv. Das unterschreibe ich dir. Da brauchst du gerade einen Feuerwehrmann, der die Kohlen aus dem Feuer holt, damit du dich dann nach dieser Saison schütteln kannst und dann nochmal mit einem klaren Plan in die nächste Saison gehst. Weil das ist auch so, Bochum ist auch gerade so Schockstarre, ne? So, du bist abgestiegen, jetzt fällst du gleich weiter, und ich glaube, das lähmt auch ungemein Spieler wie Staff. Und ja, so ein Feuerwehrmann, der diszipliniert und mit einem klaren Plan nur ein Ziel hat, über der 16 zu stehen, und der Rest ist scheißegal.
Ja.
Aber ist halt Wahnsinn. Und so, das sieht man halt, und das ist so ein Stück weit aber auch das Schöne am Fußball, wie schnell es gehen kann, nach oben, wie aber auch nach unten. So ein kleiner Fehler, mal eine schlechte Transferperiode oder einfach mal ein schlecht zusammengestellter Kader oder einfach ein schlechtes Mindset, und schon hast du echt arge Probleme. Und das zeigt halt natürlich auch das Niveau der zweiten Liga, dass da keiner auf dich wartet. Du wirst dann halt einfach eiskalt nach unten gereicht. Egal welcher Verein du bist.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut. Ich habe da nichts hinzuzufügen. Gibt es für dich noch ein Zweitligathema, was du nicht stehen lassen kannst?
Nö, erstmal nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich schließe mich da so meinem Monolog, was ich zur ersten Liga gesagt habe. Bei der zweiten Liga freue ich mich schon eher, die zu verfolgen. Ich finde, die macht halt auch weitaus mehr Spaß. Da sind auch irgendwie geilere Clubs drin. Ja. Auch trotz, dass Köln und Hamburg weg sind, aber irgendwie macht diese Liga mehr Spaß. Ich weiß auch nicht. Ich bin auf den nächsten Spieltag gespannt. Na, da haben wir ein paar echt geile Duelle. Karlsruhe gegen Lautern, da freue ich mich drauf. Hannover, Schalke ist ja schon ein Topspiel.
Ja, da bin ich gespannt auf Schalke. Da bin
ich sehr gespannt auf Schalke. Ich auch. Aber wenn Hannover, die das Ding ziehen, ja. Na, dann weiß ich auch nicht mehr, was hier los ist.
Ja. Hannover ist ja nach der Niederlage, ich will jetzt nicht von eingebrochen sprechen, aber haben jetzt dann auch gegen Dresden und Fürth nur jeweils 2-2 gespielt, was im Angesicht der Teams dann eher eine Enttäuschung ist. Also die haben jetzt in den letzten 4 Spielen auch nur 5 Punkte geholt. Also sind, kann man sagen, eingebrochen, sind ja auch in der Tabelle durchgerückt auf Platz 5, waren ja vorher mit 4 Siegen aus den ersten 4 Spielen. Das Maß der Dinge. Halte Hannover aber nach wie vor für eigentlich eine Mannschaft, die sich gefangen hat. Vielleicht werde ich eines Besseren wert. Ich hatte ja zum Beginn der Saison gesagt, unter Titz braucht Zeit und dann hinten raus. Vielleicht war das auch nur so ein Startschuss nach Maß und jetzt muss ich das Team doch finden, weil es doch nicht so nachhaltig war. Das kann man alles nicht so beurteilen. Vielleicht sind sie einfach auch jetzt wegen ihrer ganzen Neuzugänge, sie hatten ja auch 13 oder 14 Neuzugänge, doch noch nicht so gefestigt als Team, dass ihnen dieser Rückschlag bei Hertha jetzt nachhaltig so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggehauen hat, auch wenn das natürlich hart formuliert ist nach 2 Unentschieden und einem Sieg danach. Aber nichtsdestotrotz haben sie jetzt in den letzten 4 Punkten einfach nicht Spielen einfach nicht die Punkte geholt. Und Schalke spielt schon sehr klar, sehr gut. Und ich bin da echt gespannt. Das ist ein Spiel, was für beide Mannschaften, finde ich, so ein bisschen wegweisend ist tatsächlich.
Ja, absolut. Deswegen umso gespannter bin ich. Und Münster, Dresden, das wird auch ein sehr wichtiges Spiel für Dresden. Bin ich auch sehr gespannt. Ist ja auch, man verfolgt ja doch ein bisschen so als kleiner Ossi die Ostvereine.
Ja, Dresden macht sich halt das Leben immer ein bisschen selber schwer. Ich finde, da gab es noch kein Spiel, wo die richtig schlecht waren und trotzdem holen sie einfach viel zu wenig draus.
Ja, die waren nie richtig schlecht, aber es hat nie gereicht.
So kann man sagen. Es ist einfach, am Ende ist es wahrscheinlich ein Qualitätsproblem, aber es gibt viele, also die, wenn man sich anguckt, gegen wen die so Punkte holen, die holen gegen Karlsruhe jetzt ein 3-3, war übrigens ein spektakuläres Spiel. Die holen gegen Hannover dann das 2-2, die holen auch ein 2-2 gegen Elversberg, die gewinnen gegen Bielefeld. Also die machen echt viel richtig, aber schaffen es halt nie, sich nachhaltig zu belohnen. Ne? Am Ende haben die aus den letzten 5 Spielen 3 Punkte geholt, ne? Aber nie wirklich richtig schwach gespielt. So. Und das ist es halt. Ne? Da musst du halt gucken, dass du daran nicht verzweifelst irgendwie und dass dann so ein Bruch gibt, sondern du musst halt dranbleiben, du musst weitermachen. Aber der Kader wird wahrscheinlich auch einfach zu den Schwächeren gehören, dass da nicht viel mehr drin ist im Moment.
Denke ich auch. Also das wird bis zum Ende ein Kampf bleiben, in der zweiten Liga zu bleiben. Ist so, ist halt so.
Ja, aber war ja auch einkalkuliert.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also man ist ja auch nicht mit einem anderen Ziel hier reingegangen, sondern einfach nur Klassenerhalt ist das oberste Ziel.
Ja.
Ja. Nee, wär ich durch mit der zweiten. Da bin ich durch.
Na, dann schauen wir nochmal in die dritte und da marschieren
die Jungs aus Lausitz. In die schönste Liga der Welt. Ne? In die schönste, spannendste,
für dich sicherlich,
geilste Liga der Welt. Ja, 2 englische Wochen lagen jetzt hinter uns. Die letzte englische Woche, die war perfekt. 3 Spiele, 3 Siege. Man steht jetzt mit 20 Punkten auf Platz 2. Ist als Jäger der Duisburger, die mit 24 von der 1 grüßen. Auch eine unfassbare Saison, was die da spielen, wirklich geisteskrank. Und ja, das war interessant. Du hattest das Ostderby gehabt, ne? Wir haben darüber auch geredet gegen Rostock, was man dann gewonnen hat, obwohl man schlechter war. Das spielt natürlich auch die Causa Cigerci ein bisschen rein. Der hat auch ein nicht so gutes Spiel gehabt und man weiß jetzt auch so ein bisschen, das hat ja private Gründe. Die Frau liegt ja im Krankenhaus und hatte auf das Kind gewartet und es kam halt nicht so wie geplant und somit war auch jeder Spieltag hat man die Daumen gedrückt, dass vorher das Kind kommt, das Cigerci halt spielt. Und wie sollte es anders sein? Zum Tag der Deutschen Einheit ist das Kind gekommen. Somit konnte auch am Wochenende gegen Aachen spielen. Und das war natürlich ein absoluter Gamechanger wieder gewesen. Der Junge ist einfach zu gut für die dritte Liga. Das hast du schon gesagt. Das sage ich jetzt auch nochmal und immer wieder. Zwei Tore. Der Typ ist geisteskrank. Der hat uns den Sieg gebracht. Auch wieder kein gutes Spiel von Cottbus gewesen. Aber am Ende hat so ein bisschen der Wille und die Disziplin und die Fans natürlich gesorgt, dass man hier mit 3-2 vom Platz geht, obwohl das Aachen echt gut gemacht hat. Also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass die irgendwie 16. oder 17. sind. Und das meine ich halt mit der dritten Liga. Du spielst halt gegen den 16. hast aber nicht das Gefühl, dass du da irgendwie ein Qualitätsgefälle hast, sondern das ist auf Augenhöhe. Und das macht es natürlich so unglaublich interessant. Ja, am Ende musste Aachen eine lange Heimreise mit 0 Punkten antreten und ist jetzt hart in der Krise drin auf Platz 17. Und Cottbus hat natürlich gerade das erste richtige Hoch. Du bist von Platz 2, direkter Aufstiegsplatz.
Das ist ein bisschen, wenn ich dir mal ins Wort fallen darf, ich finde, das ist ein bisschen so wie in der letzten Saison, oder nicht?
Ja. Ja.
Da sind sie auch nicht ideal gestartet und dann haben sie einen Zwischenspurt eingelegt, vor allem in der Hinrunde, wo sie sich dann da oben festgesetzt haben. Und das hat dann sogar gereicht, um auch bei einer abfallenden Formkurve hinten raus bis zum Schluss irgendwie in den Aufstiegsrängen mitzumischen, oder?
Das stimmt. Und da wird es halt wirklich interessant. Wie lange hältst du diese Leistungskurve, die jetzt aufschwingend ist? Du hast auch ein bisschen Spielglück an der einen oder anderen Stelle jetzt gehabt. Das gehört aber dazu, das erarbeitet man sich. Und die Frage ist halt, was passiert nach der Winterpause? Jetzt muss ich aber ganz klar sagen, ich glaube, du bist mit dem Kader diesmal besser gewappnet dafür, weil in Summe die Qualität breiter ist. Da kommt jetzt was von der Bank, das hat Qualität. Du kannst einen Butler einwechseln. Der Junge ist halt nicht weitaus schlechter als die Jungs auf der Startelf. Und das ist letzte Saison halt nicht so gewesen. Du hast nichts von der Bank richtig bringen können. Jetzt kannst du was von der Bank bringen. Und viele, viele potenzielle Spieler. Du hast Mustfa, unser Eigengewächs, den man aus der Laie zurückgeholt hat. Der ist halt der Wahnsinn. Der spielt einfach so frei. Das ist auch so ein kleiner Kicker von der Straße. Der spielt einfach so frei aus dem Geist heraus. Und das funktioniert dann auch noch. Das ist halt auch schön anzusehen. Jetzt ist auch Wollitz der Typ, der die Freiheiten lässt. Und Cigerci zum Beispiel genießt das ja auch. Deswegen funktioniert der auch so verdammt gut bei Cottbus. Aber am Ende, ne, das ist wie bei Bayern, was so die Saison angeht. Am Ende wird das Frühjahr entscheiden, ob es eine gute Saison war. Und das Gleiche ist auch hier. Ziel Nummer 1 ist Klassenerhalt. Da sind wir echt auf einem guten Weg. Wir haben jetzt 20 Punkte schon.
Ja, ja, da bin ich mir relativ sicher, dass wir
da nicht drüber reden. Da wird nichts anbrennen. Ob du dann wieder am Ende um den Aufstieg spielst, das wird die Zeit halt zeigen. Und dafür ist auch die dritte Liga viel zu unberechenbar, dass du das jetzt schon prognostizieren kannst. Also letzte Saison war schon, da hat man schon gesehen, dass da vieles passiert ist. Und wenn ich mir angucke, was für Vereine hier gerade unten stehen, Aachen auf 17, auf der 15 Hansa Rostock, Topfavorit für den Aufstieg gewesen. Auf der 13 68, Topfavorit für den Aufstieg gewesen. Von oben ist Ulm runtergekommen. Die sind auf der 12. Jan Regensburg macht wahrscheinlich den Abgang in die Regionalliga. Sie sind auf Platz 18 mit 8 Punkten. Ja. Das ist halt einfach, das ist halt diese Liga ist halt irgendwie gefühlt noch nicht tippbar. Deswegen mache ich es auch diese Saison nicht mehr. Ja, aber für mich ist geil. Es ist halt wieder mal eine zweite schöne Saison. Geht los, es sind spannende Spiele, es macht Spaß und ja. Ich kann nur hoffen, dass das lange so bleibt. Ich bin glücklich, wenn wir den Klassenerhalt haben. Alles danach ist nur noch die Kirsche obendrauf.
Das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort. Nee, eine Frage habe ich noch.
Ja, gerne.
Was glaubst du, geht im Pokal was gegen die Dosen?
Oh. Also, es gibt so ein ganz kleines Ich, so was sich das wünscht. Aber wenn ich mir gerade so die Leistungskurve und den Kader von Leipzig angucke, da muss schon viel zusammenkommen. Klar, der DFB-Pokal ist der einzige Wettbewerb, wo es solche Wunder gibt. Du kommst halt am Dienstagabend 20:45 in den Stadion tief im Osten. Keiner mag dich, das wird dir auch jeder zeigen. Das wirst du auch hören an jeder Ecke. Du wirst keine Fans mitbringen gefühlt. Und die 20, die da kommen, die werden gerade mal so reichen, die 2 Flaggen zu halten. Ja. Also in 9 von 10 Mal kriegst du hart auf den Sack. Und das 10. Mal hoffe ich, dass das am 28. Oktober sein wird. Aber wenn das passiert, mein Bester, renne ich 2 Wochen lang nur noch mit Cottbus-Trikot rum.
Dein Wort in Gottes Ohr. Und dann gibt's das Duell, das Spree-Derby kommt dann.
Ja, das wär der Super-GAU. Wir gegeneinander in der dritten Runde. Also ganz ehrlich, dafür würde ich ganz viel geben. Ganz, ganz, ganz viel.
Ja, ich auch. Da würde ich zumindest erstmal wissen, dass wir uns gegen Elversberg durchgesetzt haben. Das wäre schon mal. Das ist auch noch nicht getan.
Aber da gehen wir da als Favorit rein.
Definitiv, als ein Heimrecht zweiter Favoriten.
Oh, naja, mal schauen. Ich bin erstmal froh, wenn wir uns nicht abschlachten lassen. Das würde mir schon erstmal.
Das wäre schon mal gut.
Ja. Spannendes Spiel würde ich schon nehmen.
In dem Sinne wünsche ich jetzt erstmal eine ruhige Woche.
Schöne Länderspielpause.
Genau, Länderspielpause. Das bedeutet auch, wir hören uns nächsten Dienstag nicht. Oh. Wir bleiben uns da dieses Jahr treu. Werden jetzt nicht immer diesen Abschweif zur Nationalmannschaft machen. Werden uns das trotzdem anschauen. Die Qualifikation weiterhin, ihr euch vielleicht auch. Wenn nicht, dann hören wir uns definitiv zum Bundesliga-Restart sozusagen dann in 2 Wochen wieder. Unter anderem mit so Knallern wie Bayern gegen Dortmund. Ansonsten,
so sieht's aus.
Ja, habe ich eigentlich alles gesagt.
In diesem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß. Bis in 2 Wochen.
Ciao, ciao.
Ich schlag den Ball lang.